normal ist. Was ist eine Normalverteilung? Das heißt immer, die sind normal verteilt oder die sind nicht normal verteilt. Was ist denn normal verteilt und was ist nicht normal verteilt?
Ja, die Normalverteilung ist die Lieblingsverteilung aller Wissenschaftler, weil man damit so wunderschön einfach rechnen kann. Und das ist eine Verteilungsform von Daten, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ganz symmetrisch ist und die man mit wenigen Kennzahlen gut beschreiben kann, nämlich Mittelwert und Standardabweichung. Und damit kann man alles über die Verteilung aussagen. Und die Verteilung hat Karl Friedrich Gauss hat die ja beschrieben. Deswegen war die auch mal auf dem 10-Mark-Schein drauf, wo der Gauss ja auch drauf war. Sieht aus wie diese schöne Glockenkurve. Deswegen heißt sie auch Gaußsche Glockenkurve. Haha, ganz praktisch. Und diese Normalverteilung ist, also man sagt immer, die Normalverteilung stellt sich ein als Grenzwert ganz vieler Verteilungen. Das heißt, wenn man einfach nur genügend Daten beobachtet, dann hätte man automatisch eine Normalverteilung. Aber so einfach ist es leider nicht. Es gibt noch mehr Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und in der Praxis ist fast nichts normal verteilt, obwohl man fast immer mit der Normalverteilung rechnet.
Aber wenn das gar nicht normal verteilt ist, wie kann ich denn dann mit der Normalverteilung rechnen? Weil ich meine, also wenn ich mir jetzt mal so eine Bevölkerung, also so eine Gruppe vorstelle, mit der ich immer so arbeite, also Gruppen, mit denen ich arbeite bei Studien, was weiß ich, in der, so ein, die Stichproben, mit denen ich arbeite, die sind ja vermutlich alle nicht normal verteilt. Was mache ich denn dann?
Nee, also es gibt verschiedene Tricks, mit denen man die Daten so hinkriegt, dass sie einigermaßen normal verteilt sind. Also der wichtigste Trick ist, das klingt jetzt so despektierlich, aber also die Frage ist immer, wie groß ist das Problem, wenn deine Daten nicht normal verteilt sind, du aber so tust, als seien sie normal verteilt und bestimmte statistische Methoden anwendest, die eigentlich nur für normal verteilte Daten gelten. Und in ganz vielen Fällen ist das Problem nicht besonders groß. Deswegen macht man üblicherweise Folgendes. Man testet erstmal, ob seine Daten normal verteilt sind. Und im Gegensatz zu vielen anderen statistischen Tests testet man nur, ob die Daten einigermaßen so geformt sind, dass man noch mit beiden Augen zugedrückt sagen kann, ja, sie sind noch normal verteilt, oder ob sie so extrem davon abweichen, dass man nicht mehr guten Gewissens sagen kann, sie sind normal verteilt. Und diese Tests sind gerade bei, wenn man relativ wenige Daten hat, funktionieren die nicht besonders gut. Also wenn du bei 10 Daten testen würdest, ob die normal verteilt sind, da muss schon sehr viel schief gehen, damit der Test sagt, die sind nicht normal verteilt. Deswegen gibt es so eine Faustregel, bei der man auch sagt, du müsstest mindestens 30 Beobachtungen haben, damit du überhaupt mal anfangen kannst, in Richtung Normalverteilung zu denken. Was man machen kann, wenn die Daten ganz krass nicht normal verteilt sind, also extrem schief sind, zum Beispiel ganz viele Datenpunkte sich in einem kleinen Bereich clustern oder gruppieren und die sich dann aber weit nach oben hinwegziehen, ist, dass man die Daten transformiert mit bestimmten mathematischen Funktionen. Also man kann zum Beispiel den Logarithmus bilden, der macht die Daten dann symmetrischer, wenn die so extrem in eine Richtung gestreckt sind. Oder man kann die Wurzel daraus bilden oder man kann die Daten ins Quadrat setzen. Also Verteilungen, die halt ganz klar nicht normal verteilt sind, sind Einkommensverteilungen, weil halt sehr viele in relativ niedrigen Einkommensbereichen liegen und dann gibt's halt ein paar, die extrem viel Geld verdienen und die liegen weit oben. Deswegen sind diese Verteilungen schief und dafür macht man Verteilungstransformationen, um die einigermaßen normal verteilt hinzukriegen. Und dann kannst du eigentlich wieder ganz gut mit ihnen rechnen, als wären sie normal verteilt.
Und wie teste ich darauf, ob das normal verteilt ist? Was ist das für ein Test?
Da gibt's verschiedene Tests dafür. Der bekannteste ist der Kolmogorov-Smirnov-Test, den man da macht.
Okay, und wenn ich es jetzt gar nicht hinkriege, dass die normal verteilt sind, was mache ich denn dann? Also in der Medizin kannst du ja schlecht, weißt du, wenn du irgendwie in der Medizin nicht normal verteilte hast, dann kommt es mir komisch vor. Also bei dem beim Einkommen, da kann ich mir noch was vorstellen, aber in der Medizin, dass ich dann so rechne, dass es dann doch am Ende normal verteilt ist, das kommt mir irgendwie komisch vor. Oder macht man das auch bei uns?
Also es wird in vielen Studien gemacht, dass man damit rechnet, als wären sie normal verteilt. Deswegen bin ich halt auch sehr kritisch gegenüber vielen auch publizierten, selbst peer-reviewten Studien, weil es halt oft nicht sauber geprüft worden ist. Ja, man muss halt immer abwägen, ist das Problem wirklich so groß? Es gibt in der Statistik andere Verfahren, die sich eignen, wenn Daten nicht normal verteilt sind. Gemacht, dass man da tief teilt, wenn ich halt, deswegen bin ich halt auch sehr kritisch gegenüber vielen auch publizierten, selbst peer-reviewten Studien, weil es halt oft nicht sauber geprüft worden ist. Ja, man muss halt immer abwägen, ist das Problem wirklich so groß? Es gibt in der Statistik andere Verfahren, die sich eignen, wenn Daten nicht normal verteilt sind. Also manchmal kennt man ja die Verteilung, wenn ich zum Beispiel weiß, es kann nur Werte Ja oder Nein geben, also es kann nur 1 oder 0 reinkommen, Ergebnis liegt vor oder liegt nicht vor, dann kann ich eben andere Tests verwenden, die speziell für diese Datensituationen sind. Oder es gibt die sogenannten nicht parametrischen oder verteilungsfreien Verfahren, die ich eben anwenden kann, wenn ich die Verteilung der Daten, der Originaldaten nicht kenne oder nicht gut beschreiben kann. Dann sagt man, anstatt dass ich vielleicht die Originalmesswerte nehme, nehme ich eben die Ränge der Originalmesswerte. Das heißt nur die Reihenfolge und schaue mir nur an, was ist der größte Wert, was ist der kleinste Wert und wie sind die anderen dazwischen aufgereiht. Das heißt, ich benutze dann ein ordinales Datenniveau statt dem metrischen und dafür gibt es dann auch wieder geeignete Testverfahren. Also ich kann dann zum Beispiel statt einem T-Test kann ich einen Wilcoxon-Test anwenden oder einen Van Whitney-U-Test oder statt einer ANOVA nehme ich dann eben den sogenannten Friedman-Test her. Das heißt, da gibt es verschiedene Varianten, die ich verwenden kann, also Alternativen dafür. Die haben auch Nachteile, die sind nicht so flexibel. Ich kann oft nicht so einfach mehrere Variablen gleichzeitig testen, also komplexere Modelle rechnen. Und die sind oft auch nicht so trennscharf. Das heißt, die neigen dann dazu, dass man einen Effekt, der tatsächlich vorliegt, unter Umständen nicht so schnell findet. Der Nachteil von den parametrischen Verfahren, also wie dem T-Test oder der ANOVA, wäre halt das Gegenteil. Das heißt, das kann sein, dass sie ein Ergebnis als signifikant ausweisen, einen Effekt als signifikant anzeigen, obwohl das gar nicht der Fall ist, einfach weil man eine falsche Verteilung angenommen hat. Und das kann in extremen Fällen, kann sowas schon gravierende Folgen haben. Nicht unbedingt in der Medizin, aber ein Beispiel dafür ist die Finanzkrise, die ja auch damit zu tun hatte, dass eigentlich alle immer damit gerechnet haben, als wären Renditen von Wertpapieren oder von Investments normal verteilt, sind sie aber nicht, sondern die haben sogenannte schwere Ränder oder Fat Tails. Und das bedeutet halt, dass verhältnismäßig viel außerhalb von Grenzen wie 2 Standardabweichungen oder 3 Standardabweichungen liegt. Also bei der Normalverteilung kannst du halt sagen, innerhalb von einer Standardabweichung, den Mittelwert liegen ungefähr so 68% aller Werte, zwischen 2 Standardabweichungen ungefähr 95% und zwischen 3 Standardabweichungen ungefähr 99%. Und deswegen hat man halt so angenommen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Einbruch am Aktienmarkt passiert, der größer ist als 3 Standardabweichungen der Renditen nach unten, hat halt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit oder noch geringer, dass einer mit 4 Standardabweichungen passiert. Das gilt aber nur, wenn die Daten normal verteilt sind und halt wirklich nur ein halbes Prozent, also 1% über und unter 3 Standardabweichungen, das heißt ein halbes Prozent unter 3 Standardabweichungen liegt. Wenn aber da tatsächlich 3% liegen oder 4%, dann ist so ein Einbruch halt viel wahrscheinlicher, als man angenommen hat. Und dagegen war man nicht abgesichert. Und das war dann neben anderen Dingen, die man auch nicht berücksichtigt hat, eine der Ursachen für die Finanzkrise, dass man halt falsche Annahmen über die Verteilung der Daten, in dem Fall der Renditen, hatte.
Ach, krass. Guck mal, was man mit Daten alles machen kann.
Ja, ganz viel rumrechnen. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch die Daten immer genau anzuschauen und zu überlegen, wie die Daten eigentlich zustande kommen. Also was ist denn der datengenerierende Prozess dahinter? Weil wenn dieser Prozess eigentlich dazu führt, dass die Daten gar nicht normal verteilt sein können, weil, wie wir ja vorher schon besprochen haben, es halt vielleicht immer nur Ja oder Nein sein kann oder 1 oder 0, Frage stellen, können die überhaupt normal verteilt sein? Nein, können sie halt nicht. Also muss ich mir darüber Gedanken machen und nicht irgendwie stumpf mein Werkzeug anwenden, nur weil es halt so praktisch ist. Aber es gibt ja halt diesen schönen Satz, wer nur einen Hammer hat, für den besteht halt die ganze Welt aus Nägeln. Und wenn ich halt im Studium eigentlich nichts anderes gelernt habe, als mit Verfahren zu rechnen, die auf der Normalverteilung basieren, ja, wie soll ich denn dann auf die Idee kommen, dass ich auch was anderes anwende? Und eigentlich müssen wir halt da ansetzen und immer wieder auch stärker mit Studierenden drüber diskutieren, was sind denn so die Voraussetzungen, dass ihr euer Werkzeug überhaupt anwenden dürft. Ich meine, Ein Zahnarzt, der nimmt auch nicht immer den gleichen Bohrer, egal welches Loch er da gerade vor sich hat, ja, sondern passt es entsprechend an. Und diese Denkweise brauchen wir halt auch in der Statistik. Also wirklich das passende Werkzeug für das Problem zu finden. Aber dafür muss ich erstmal in der Lage sein, das Problem richtig zu erfassen.
Ja, das ist ein bisschen wie in der Medizin. Ich muss halt ein sehr breites Wissen haben, um das dann auch zu erkennen, was es ist. Ich denke jetzt gerade dran, dass ja oftmals in der Infektiologie Fälle sozusagen übersehen werden, weil man sich nicht so auskennt, weil es halt so ein breites Fach ist. Ne? Das ist klingt ähnlich. Also es hat jetzt weniger mit Statistik, sondern mit Erkennen von etwas zu tun, was eben in dem Moment wahrscheinlich ist oder an den Rändern. Also das haben wir in der Medizin ja ganz oft.
Ja, und dazu gehört dann eben auch zu verstehen, dass Statistik nicht sowas ist, was man mal so nebenbei lernt und dann hat man seinen Werkzeugkasten und dann kann man das schon. Sondern Statistik ist eine hochanspruchsvolle Fachdisziplin mit ganz vielen Unterdisziplinen. Und jemand, der Finanzökonometrie kann, der kann halt nicht zwangsweise Service-Statistik oder umgekehrt, sondern das sind Spezialisten. Und das ist auch was, glaube ich, in vielen anderen Disziplinen viel zu wenig bekannt ist, dass man Statistik nicht so nebenbei mal lernt und dann kann man das schon, sondern für spezielle Situationen braucht man auch einen Profi.
Das war Datendurchblick von Thieme. Mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge. Gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.